Im Gegenstand bedeutet eine Abnahme der Bewegung des Betrachters. Newton war schon von Anfang an wie der christliche Gott. Ja? Er war ein tiefgläubiger Mensch, aber im Grunde er war nicht gläubig im klassischen Sinne des Wortes. Das heißt, er wollte sozusagen den Gott betrachten. Er wollte eine Gottesbetrachtung erreichen, sondern er betrachtete die Welt aus einer Gottesperspektive. Aus der Perspektive eines absoluten Außenbetrachters. Und so werden wir sozusagen versetzt ständig in eine Gottesposition. Wir sind göttliche und göttliche und göttliche mit der Zeit, weil wir sind unbewegliche, unbewegliche, unbewegliche mit der Zeit. Wobei sozusagen die ganze Bewegung auf die Seite des Objektes der Betrachtung übergeht. Das ist eine Bewegung der Moderne, das ist die Bewegung der Aufklärung, die damals sich angesetzt hat und weiter, immer weiter fortschreitet. Nun, zu dieser Bewegung gibt es und gab es von Anfang an, gibt es nach wie vor, ständig eine kompensatorische Bewegung. Und diese kompensatorische Bewegung, das ist eigentlich die Gilles Deleuze anstreben. Das ist eine romantische Revolte. Das heißt, gleich nach der Aufklärung kommt die Romantik. Und die Romantik ist nichts anderes als versucht sozusagen eine innere Bewegung zu starten. Eine innere Bewegung, die noch grandioser wäre, die noch schneller wäre, die Bewegung der Leidenschaft. Das heißt, wenn diese frühere Figur der klassischen Weisheit spaltet sich. Früher musste die Ruhe erreicht werden durch die zweifache Bewegung, ja? Also zweifache Anstrengung. Sich in Bezug auf die Welt zu autonomisieren und sich in Bezug auf die Leidenschaften zu autonomisieren. Es ist nicht gelungen, das zu tun in Bezug auf die mechanische Bewegung, auf die Außenbewegung, das hat Newton gesagt. Und die zweite Phase, es ist eine Absage an die innere, sozusagen Romantik beginnt mit der Aufwertung der inneren Unruhe. Das ist eine berühmte faustische Figur. Der Faust kann nicht mehr ruhig sitzen, ja? Wenn man sozusagen die Goethe erinnert. Alles beginnt damit, dass er beginnt nervös zu werden, innerlich unruhig. Er kann in dieser Bibliothek nicht mehr sitzen und er will irgendwie raus, er will sich bewegen. Aber er kann sich nicht bewegen, weil es zu schwach ist. Und dann bekommt er sozusagen eine äußere Hilfe und dann beginnt er sich tatsächlich zu bewegen und sagt diese berühmte etwa. Am Anfang war die Tat. Ja, das, Goethe sagt, oder Faust sagt, was ist das Wort? Ja, das Wort, die Betrachtung, das ist ja nichts. Ja, damit kann man nichts anfangen. Am Anfang war die Tat. Sozusagen die Bibel lügt. Ja, am Anfang war die Tat. Und, er beginnt zu agieren. Er beginnt zu agieren, nicht im Sinne Newtons, ja, nicht im Sinne Aufklärung, nicht im Sinne Futurismus, nicht im Sinne, dass er plötzlich beginnt, Flugzeuge und Züge zu entwerfen und so weiter. Weil es sind alle Bewegungen, die merkwürdigerweise den Menschen nicht bewegen. Ja, das ist der Äußere. Er will sich aber innerlich bewegen. Er will sozusagen Erfahrungen machen, die Erfahrungen der leidenschaftlichen Aktivität. Und wir wissen, wie die Sache weitergelaufen ist, über Hegel ja gerade behauptet hat, dass der Geist bewegt sich ständig ja, von einer Phase zur anderen Phase und dann kommt Marx und dann kommt Nietzsche und dann kommt die ganze Lebensphilosophie und Freud und Bergson und vieles anderes mehr. Je weiter sie fortschreiten, das 19. Jahrhundert, desto mehr sagt man mehr Bewegung, weniger Reflexion, mehr Bewegung, weniger Reflexion, mehr Leidenschaft. Und dann kommt bis zu dieser berühmten blonden Bestie, ja, nicht wahr, von Nietzsche. Und die blonde Bestie ist immer so ein im Grunde unglückliches Wesen, das sich nur ständig, das nur ständig agiert. Ja? Diese blonde Bestie muss immer jemanden umbringen oder vergewaltigen oder weitergehen oder kämpfen. Kann überhaupt niemals ruhen bleiben. Und niemals sozusagen ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, angeln gehen oder ein Buch lesen und so weiter. Es kommt zu einem unglaublichen Zwang und Terror, aber jetzt ist es nicht mehr Zwang und Terror der Ruhe, sondern es ist ein Zwang und Terror der Bewegung. Man darf nicht ruhig bleiben, man muss eben ständig leidenschaftlich sein, man muss ständig am Abgrund sozusagen sein, man muss ja ständig das Unmögliche anstreben, man muss ständig dekonstruiert werden und so weiter und so fort. Und da kommt das berühmte sozusagen Maxime von Marx ja einfach, entweder macht man was und agiert, oder man wird sozusagen von der Geschichte getragen und erleidet sie nur. Ja, sozusagen. Der Mensch muss schneller, alles wird sozusagen von einer unglaublichen Leidenschaft getragen. Und man muss noch leidenschaftlicher sein, noch schneller sein, noch intensiver als erleben. Tut er das nicht, wird er sozusagen vom Leben überholt. Und er wird zum Opfer einer irgendwie lauernden blonden Bestie.
Wenn man Newton ernst nimmt, dann ist ja wie gesagt alles in Bewegung. Und es gibt nur Bewegungen relativ zueinander. Und dann ist der entscheidende Moment eigentlich die Kollision. Also der Moment, in dem sich erweist, wer weniger aus der Bahn geworfen wird, sozusagen. Und das auch noch als Anmerkung zum Futurismus. Also den entscheidenden Punkt im Futuristischen Manifest ist ja also das entscheidende Erlebnis, worauf ihr Konzept stützen, ist ein Unfall. Also ein Zusammenstoß von Autofahrer und Radfahrer und so weiter und Dreck. Und da misslingt sozusagen der Zusammenstoß. Sie werden aus der Bahn geworfen. Und im amerikanischen Kino ist so die typische Szene, dass also das Auto mit dem Helden drin geradeaus durch eine Schranke oder einen Zaun fährt und eben sich nicht von der sonstigen Umwelt stören lässt.
Macht den Weg frei. Ja. Macht den Weg frei. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite ist der Held der amerikanischen Kinder auch derjenige, der immer versucht, immer wieder passieren eben auch Unfälle, ja, aber überlebt sie irgendwie und beginnt sich weiter zu bewegen. Übrigens, die Figur, das ist die Figur, aber eigentlich der Rhythmus, ja, wenn man zum Beispiel sieht, so klassische Filme wie, nicht nur Speed, aber sagen wir, alle Rambo-Filme und Terminator und so weiter und dann später. Wenn man sich fragt, was tut der Held eigentlich, die Antwort ist, man steigt ständig um. Ja? Er fährt ein Auto zum Schrot, ein zweites Auto zum Schrot, dann drittes Auto zum Schrot. Aber da ist ja noch ein Hubschrauber abstürzt, stürzt ab, dann findet er alles ist ein Flugzeug, stürzt auch ab, dann fliegt er aber unter den Ozean. Dann benutzt er, ich weiß nicht, irgendetwas, um in den Ozean zu gelangen, aber siehe da gibt es ja ein U-Boot oder was auch immer. Auf jeden Fall, das ist sozusagen ein ständiges Umsteigen mit großer Schnelligkeit. Das ist die Erfahrung übrigens eines normalen Menschen in der modernen Zivilisation, ja, nur zugespitzt. Ja. Wie geht man im Grunde, wie komme ich von meinem Haus hierher, ja, in Köln? Ja. Ich nehme Taxi, dann fahre ich Zug, ja, dann nehme ich Straßenbahn, noch Taxi und so weiter. Ich steige ständig um, im Grunde meine ganze Aktivität und Lebens sozusagen Weise besteht dahin, dass ich ständig umsteige, wie jeder andere auch. Von einem Bewegungsmittel zu anderen Bewegungsmittel. Und das, was die Amerikaner dann zeigen, ist nun, dass es passiert sehr schnell unter Druck. Ja. Wenn ich zum Beispiel verspäte und meine Sitzung nicht abhalte, und sind, dann passiert nichts. Ja. Aber da passiert etwas Unglaubliches. Ja, da wird dieser Zeitdruck erzeugt. Aber im Grunde, dieser Umsteigen ist nichts anderes als unsere Urerfahrung, die aber damit verbunden ist, dass wir absolut unbeweglich bleiben. Ja, das wird auch dadurch gezeigt, dass zum Beispiel der typische amerikanische Held sich äußerlich überhaupt nicht verändert. Ja, weil er ist sozusagen ein newtonischer Gegenstand. Er ist sozusagen ein Urenkel der Aufklärung. Und er bleibt letztendlich sich selbstständig identisch durch die ganze Unfälle und Wechsel. Ja, er ist immer mit gleichen Frisuren, gut gekleidet und gut rasiert und so weiter. Ihm passiert auf keinen Fall irgendetwas. Wobei der romantische Held, der innerlich sich verändert, ja, der ist anders. Ja. Ich war zum Beispiel, er betrinkt sich oder wird älter und sieht schlecht aus und stirbt dann irgendwo in der Gosse und so weiter. Das heißt, die Welt verändert sich nicht, aber er verändert sich. Das ist die zweite Variante der Bewegung. Es ist ja typisch für einen Roman Post-Faust sozusagen, Romantik, dass sich auf eine erstaunliche Weise die Welt nicht verändert, aber der Held verändert. Er ist von der Leidenschaft getragen und die ganze Bewegung ist nur die innerliche Bewegung. Es ist eigentlich der große Traum der europäischen Literatur, der europäischen Kultur, war die eine Bewegung mit der anderen Bewegung zu verknüpfen. Also die Fortbewegung zum Mitteln der Leidenschaft und Leidenschaft zur Vorsetzung der Fortbewegung zu machen. Das ist die Idee von Crash, ja, von Cronenberg. Wenn man schon Film zitiert, das ist die Idee von Crash. Ich finde diesen Film nicht gelungen. Und ich finde eigentlich, dass kein Film, auch kein anderer Kunstwerk, das in dieser Richtung versucht hat, das zu machen, scheiterte. Auf eine merkwürdige Weise gibt es ja hier eine Spaltung, die sie nicht oder bis jetzt zumindest nicht überzeugen und überwinden lässt. Wie gesagt, die Verbindung dieser zwei Bewegungen, inneren Bewegung, der Leidenschaft und äußeren Bewegung, als Leiden unter der Außeneinfluss, dass diese Verbindung war eine zweifache Absage. Der Weise war derjenige, der sich beiden Bewegungen entsandt hat und eine absolute Ruhe hat. Nun, überwinden oder sozusagen schafft man diese zwei Absagen ab, bedeutet das nicht, dass daraus eine Bewegung entsteht, obwohl das ein großer Traum der Moderne ist, ja, würde ich sagen. Das heißt, die innere Bewegung der Leidenschaft und der äußere organische Bewegung. Ich habe nicht das Gefühl, dass es je gelungen ist. Ich habe sogar nicht das Gefühl, dass es strukturell gelingen kann. Sondern ich habe vielmehr das Gefühl, dass wir in einer zwiespältigen Lage uns befinden mit dieser Aufwertung der Bewegung. Weil bei dieser Aufwertung der Bewegung wissen wir nicht, welche und was für eine Bewegung wir eigentlich aufgewertet haben. Ist es da eine aufklärerisch verstandene mechanische Bewegung, wo wir nur die Passagiere sind, die ständig umsteigen von einer Vorbewegungsmittel zu einer Vorbewegungsmittel, aber als solche nur Betrachter einer technisch organisierten Welt, sozusagen einer Weltmaschine oder einer maschinenhaften Zivilisation lernen, oder Passagierzivilisation, was das gleiche ist. Oder das sind diejenigen, die sozusagen von einer Fluss des Lebens oder Drang der Leidenschaft und was auch immer innerlich getragen werden, sodass die Welt sich dann nicht verändert, aber wir verändern uns. Gleichzeitig beide Veränderungen zu denken, scheint wirklich strukturell die Sache der Unmöglichkeit zu sein. Und diese Spaltung findet auf unterschiedliche Weisen statt. Und in Bezug auf das China offensichtlich in der Form einer, sagen wir, allgemeinen Kulturkritik. Und das ist, da kommt die politische Dimension. Die politische Dimension des China-Diskurses, der sehr stark ausgeprägt ist, besteht eigentlich darin, wenn man sozusagen alles auf diese Formel bringt, in einer Revolte der inneren Bewegung gegen die äußere Bewegung. In diesem Sinne ist hier also typisch das Buch von Guy Debord, Gesellschaft des Spektakels. Das Buch dann, die Idee wurden dann von Baudrillard später tiragiert und so allgemein bekannt gemacht, kommerzialisiert zum Teil. Aber die Idee von Debord war eben, dass tendenziell wir, und das ist ja plausibel gesagt, tendenziell wir die Welt als Film sehen. Das heißt, wir sind in einer Lage, in der wir uns nicht bewegen, sondern alles bewegt nur sozusagen sich außerhalb uns und das ist die reine Betrachtung. Nun, Debord war aber derjenige, der sicherlich immer noch im aufklärerischen Diskurs stand und für ihn eine Immobilisierung oder eine kontemplative Position war das Zeichen der Oppression, war das Zeichen der Unterdrückung und der Stabilisierung der Machtverhältnisse. Allerdings nicht mehr Vitali Zanel, das heißt derjenige, der betrachtet, ist der Herr, und derjenige, der nicht betrachtet, ist der Diener, ja, der tut seine Aktivität, die Möglichkeit für den Herrn schafft, zu betrachten. So, und die ganze Geschichte hat sich auf eine interessante Weise umgedreht. Für Guy Debord, wie auch für Baudrillard und viele andere, ist sozusagen derjenige, der betrachtet, ein Diener, derjenige, der Repräsentant des schwachen Lebens und nicht des starken Lebens. Und das starke Leben ist das Leben, das diese Illusion schafft, die der Mann betrachtet, ja, die der Mensch betrachtet. Das heißt, das Kino hat sich entwickelt, ist entstanden in einer interessanten Lage. Und ich denke, dass dieser Augenblick, in dem das Kino entstanden ist, ist absolut entscheidend für das weitere Schicksal dieser Kunst. Wenn wir die Jahrhundertwende nehmen, und das Kino ist entstanden um die Jahrhundertwende, dann die ganze kulturelle Konstellation damaliger Zeit war ganz eindeutig. Diese ganze Diskurse gegen die Kontemplation, gegen die Passivität, gegen die Betrachtung, die haben sich angesammelt, verstärkt. Es herrschte Diskurs des Aktivismus und des Kampfes. Rassenkampf, Klassenkampf, Kampf der Geschlechter, Kampf der Nationen, der Krieg kam ja bald, Revolutionen kamen. Und die ganze Intelligenz wurde erfasst vom Geist des Aktivismus. Kontemplation, ruhiges Verhalten, in sich selbst gekehrt hat, wurden im Grunde verbrannt. Und in dieser Situation wurde die Kontemplation, die klassische Kontemplation zur Massenware. Das ist wirklich eine Ironie der Geschichte. Diese abgewertete Kontemplation wurde plötzlich angeboten den Massen als Unterhaltung. Und auf diese Weise eine völlig neue gesellschaftliche Funktion bekommen. Die klassischen Verhältnisse haben sich umgedreht, entsprechend dem, wie sich sozusagen die Grundbedingungen, also die Grundauffassung und Grundauslegung der Bewegung und des Aktivismus sich umgedreht haben. Früher war die Elite kontemplativ und die Masse aktiv. Jetzt ist die Elite aktiv und die Masse kontemplativ. Wenn man die heutige Massenkulturkritik liest, ja, der ganze Polemik gegen die Übermacht des Hollywoods, Herrschaft, gewisse Muster in unserer Kultur und so weiter. Was wird im Grunde angeklagt? Was wird auch angeklagt bei Guy Debord, was ihn angeklagt wird? Eine reine kontemplative Haltung. Und zwar als eine Massenhaltung, als eine Haltung des schwachen Lebens im Sinne Nietzsche. Es ist erstaunlich, dass diese Kritik fast wortwörtlich die Kritik wiederholt, die früher, noch vor einem Jahrhundert, gegen die europäischen Eliten gerichtet worden war. Damals hat man gesagt, die Eliten führen ein kontemplatives Leben und müssen deswegen abgeschafft werden. Jetzt kritisiert man im Grunde mit gleichen Argumenten, im gleichen Ton, mit gleichen entscheidenden Figuren und so weiter, die Massen, wie man früher Eliten kritisiert hat. Es ist sozusagen, so wie das Bürgertum, früher sozusagen die Aristokratie im 19. Jahrhundert kritisiert hat, so kritisiert er jetzt die Massen, die unterdrückten Massen. Das ist sozusagen, das ist im Grunde die Kritik von oben nach unten, die früher allerdings die Kritik von unten nach oben war. Und diese Kritik setzt aber voraus, und nicht wahr, Guy Debord und alle anderen setzen voraus, dass es dunkle Mächte sind, gibt es dunkle Mächte, Geld, Politik, Macht, ja, nicht wahr, Hollywood-Studios und das alles. Und die agieren nur und betrachten nie, ja, nicht wahr. Sie agieren hinter dem Simulacrum, sie agieren hinter der Illusion. Das ist eine Kritik, die auf eine erstaunliche Weise im Grunde im kommerziellen Mainstream-Film selbst immer schon nach wie vor und verstärkt praktiziert wird. Es gibt genug Filme, und die waren von Anfang an da, mit Caligari angefangen und bis Blade Runner und so weiter. Die Filme, die thematisiert haben, eine Weltverschwörung, oder eine Verschwörung, die über die Stadt herrscht oder das Land herrscht, mit filmischen Mitteln, sagen wir so. Das heißt, die Macht der Verschwörung bleibt dunkel. Sie agiert hinter dem Bild und bietet sozusagen der Bevölkerung des Landes oder dem Helden, wie in Caligari, oder seine eigene Erzeugung, seinen eigenen Roboter wie Blade Runner und, oder Total Recall, ja, kann man. Also man kann viele Filme erinnern, die in diese Richtung gehen, bietet ein falsches Bild der Realität. Und der Held ist nichts anderes als ein, sagen wir, paradigmatischer Filmbesucher oder Kinderzuschauer, der gegen die Kraft des Filmes kämpft letztendlich. Kämpft gegen die Kraft der Illusion, um sozusagen diese dunklen Mächte zu entlarven und meistens scheitert. Es ist interessant, dass in fast praktisch allen Filmen scheitert man. Es gibt auch eine interessante Serie, also meine Lieblingsserie überhaupt. Sie läuft in Deutschland als Cobra übernehmen sie. Mission Impossible. Also nicht der Film, sondern die Serie. Und ich weiß nicht, ob Sie sie sehen, ob Sie sie kennen, aber das ist wirklich das Beste, was die Kunst des 20. Jahrhunderts überhaupt produziert hat. Da wird beschrieben eine spezielle Truppe von CIA, die nur mit filmischen Mitteln arbeitet. Das heißt, die dürfen nicht, sie stehen außerhalb des Gesetzes, sie existieren nicht sozusagen, und sie dürfen keine Gewalt anwenden. Sie dürfen auch niemanden verhaften, sie dürfen auch nicht schießen, sie dürfen sich überhaupt nicht zeigen. Also die ganze Idee ist, dass sie hinter dem Bild die ganze Zeit existieren. Also sie müssen ein Bild erzeugen, das so stark ist, dass dieses Bild den Verbrecher überführt als Bild. Das ist so eine geniale Serie, wo also ein Teil, wo ein Gangster in den 60er Jahren, 50er Jahren, 60er Jahren, ihm wird suggeriert, dass er jung ist und noch in den 30er Jahren lebt. Und diese CIA-Truppe hat die ganze Stadt aufgebaut, wie Chicago in den 30er Jahren aussieht. Und sie hat sich selbst präsentiert als seine Freunde und als die damals die Geliebte und so weiter aus diesen 30er Jahren. Und sie involvieren diesen Helden in die Geschichte der 30er Jahre. Im Endeffekt zeigt er diese Truppe, wo er die Leiche seines Gegners begraben hat damals. Und so kommen sie zu dieser Leiche und können ihn überführen. Also andere können ihn überführen. Und sie verschwinden in diesem Augenblick. Das heißt, der Film, gerade der kommerzielle Film, reflektiert ganz gut diese Bewegung der Entlarvung und des Kampfes gegen die Illusion. Im Grunde die Kritik von Debord und Baudrillard tut nichts anderes, als wiederholt die Selbstbewegung des Films. Frederick Jameson in seinem Buch Geopolitical Imagination schreibt auch darüber, dass die Grundstruktur des Films als solches ist die Weltverschwörung. Dass der Film ist nichts anderes als ein ewiges Bild der Verschwörung. Eine Verschwörung, die sozusagen die Welt schafft und die Einheit dieser Welt gibt. Das heißt, wenn wir uns versuchen, auf einem aufklärerischen Wege, gegen den Film zu kämpfen, Film zu entlarven, als Illusion zu kritisieren und so weiter und so fort, dann müssen wir einsehen, dass der Film nichts anderes ist als Produkt der newtonischen Kultur, ein Produkt der Aufklärung. Der Film ist von Anfang an auf allen Ebenen ein Produkt der Aufklärung. Der Film ist ein Produkt der Aufklärung, weil er Produkt ist einer Bewegung, wie sie in der Aufklärung erst verstanden, konstruiert war, und zweitens als der oberste Wert, als der oberste kulturelle Wert gesetzt. Und wenn man jetzt diese Kritik übernimmt, wenn man diese Figur übernimmt und auch gegen den Film kämpft und im Namen dieser Figur, aufklärerische Figur, den Film kritisiert, dann bringt er diese Geschichte in den Film nur weiter und ist selbst im Film. Das hat Gilles Deleuze eigentlich so gesehen, das ist ja ganz klar. Und er befindet sich in einer anderen Tradition. Er befindet sich in der Tradition der romantischen Bewegung und nicht nur sondern der aufklärerischen. Das heißt, er will nicht ein immobiler Betrachter bleiben, der die Bewegung betrachtet und analysiert, auch kritisiert, auch bewertet, sondern er will, ganz grob gesagt, ein beweglicher Betrachter eines unbeweglichen Bildes bleiben. Und das ist auch der Grund, warum wir werden es sehen, die einzige Bilder, Kinderbilder, die Deleuze gefallen, sind die Bilder, die sehr lange Zeit dauern und sich kaum ändern. Tatsächlich kann man sagen, dass in dieser Konstellation die Selbstbewegung, und das habe ich schon angedeutet letzte Woche, die Selbstbewegung des Zuschauers plötzlich thematisierbar wird. Das hat schon bemerkt Heidegger, und Heidegger ist sozusagen der große Lehrer, sicherlich von Deleuze, in seinen absoluten genialen Analyse der Langeweile. Als er gesagt hat und gezeigt hat, dass der Mensch sich am meisten langweilt, während dem Abendessen und eben seine existenzielle Verlorenheit und seine Existenz am äußersten auch spürt. Weil dort, wo man sich langweilt, wo die Dauer als Dauer erlebt wird, plötzlich sozusagen kehrt man zu sich selbst zurück und erlebt seine eigene innere Bewegung, die Bewegung seiner eigenen Leidenschaften und Seele sozusagen. Er wird von sich selbst nicht mehr abgelehnt, sondern er beginnt zu leiden unter dieser Dauer, unter dieser Unbeweglichkeit. Und dieses Leiden unter dieser Unbeweglichkeit und Dauer führt eigentlich dazu, dass er sich selbst entdeckt. Nur, Deleuze denkt nicht so existenzialistisch sicherlich. Für ihn ist es nur wichtig, dass je weniger sich etwas im Bild ändert, desto wird die innere romantische Bewegung, die Subjektivität, die mit diesem Bild konfrontiert wird, zeigt sich mit größerer Deutlichkeit. Ich war erinnert übrigens an diese Theorie von Deleuze oder an diese Richtung, in der er geht, nachdem ich eine Aufstellung oder als ich eine Aufstellung gesehen habe, habe da auch einen Vortrag gehalten, im Kölner Kunstverein, da wurden Videos gezeigt und Filme gezeigt, die alle nach diesem Prinzip funktioniert haben. Das heißt, das Bild blieb entweder vollständig unbeweglich oder hat sich nur geringfügig geändert. Das war Blue von Jarmusch, ein Film von Douglas Gordon, der wiederum den Film Empire State Building von Andy Warhol zitiert hat und so ging es weiter und weiter. Das heißt, ja, und einige andere. Das heißt, man war in einer Situation im Raum, in dem sozusagen alle Bilder in dieser merkwürdigen Situation war. Das war, es waren keine Filmbilder, konventionelle Filmbilder, in dem Sinne, dass es überhaupt keinen Sinn hatte, vor diesen Bildern zu sitzen, vor diesen Steinen zu sitzen und sozusagen die Handlung zu folgen. Denn es passiert im Grunde nichts, wenn es ergeben ist. Also das macht ja wirklich keinen Sinn. Auf der anderen Seite waren es die Bilder, die nicht da waren, obwohl sie absolut so ausgesehen haben, nicht so waren, wie die konventionelle, zum Beispiel konventionelle Malerei. Es war so ausgestellt übrigens wie eine konventionelle Malerei. Das war wie eine konventionelle Bildausstellung. Weil in beiden Fällen ist die Dauer unproblematisch. Im ersten Fall, weil die Dauer eines jeden Bildes integriert ist in eine Bewegung und man verfolgt die Bewegung und fixiert sich nicht auf der einzelnen Bild. Und sozusagen die Dauer eines Bildes ist fixiert durch die Rhythmik der Bewegung als solche. Im zweiten Falle sozusagen ist sozusagen die Dauer eines Bildes für seine Betrachtung irrelevant. Wir können sagen, dieses Bild sozusagen, irgendwelche Mona Lisa, hängt so einfach da immer. Ja, in einer unbestimmten Zeit, das nicht beschädigt oder geklaut wird. Ja. Auf jeden Fall ist sozusagen die Dauer, die Präsenz dieses Bildes keine ästhetische Charakteristik. Und was für mich interessant war an dieser Ausstellung, ist, dass diese Bilder plötzlich haben angefangen auf eine interessante Weise zu funktionieren, nämlich sie haben ihre Dauer extrem problematisiert. Es war wirklich interessant zu sehen, ob diese Blue immer noch da ist oder Empire State Building immer noch da ist oder schon verschwunden. Das war irgendwie eine Frage, die man sich immer gestellt hat. Man hatte immer die Runden gemacht, wie genau wie bei einer normalen Aufstellung. Aber wenn man zurück zu diesen Bildern kam, er war eine gewisse Spannung da, war eine Erwartung da, es war ein Verdacht, vielleicht hat sich etwas geändert. Es war auch eine Spannung und Verdacht, dass zum Beispiel sich doch etwas geändert hat, aber in der Zeit, dass du nicht da warst und dass du sozusagen eine Veränderung übersehen hast und in diesem Sinne das Wichtigste übersehen hast, in diesem Sinne und so weiter. Das heißt, gerade durch diese Dauer entstand ein interessantes Spiel mit dem Erlebnis der inneren Bewegung, der faktischen Bewegung des Einzelnen im Raum und seiner und sozusagen Bewegung seiner Erwartungen in Bezug auf dieses Bild, das in einem normalen, sozusagen bei einem normalen Film, sagen wir, oder bei einem normalen malerischen Bild, diese Spannung gar nicht entsteht. Das ist ein Weg, den viele wahrscheinlich gehen werden, habe ich auch bemerkt bei einer Ausstellung von Fischler und Weiß, die parallel lief und im Grunde auch gleich im Prinzip aufgebaut wurde, wurde mit anderen technischen Mitteln, nämlich ein Slide-Programm, ein computerisiertes Slide-Programm. Und das hat mich beeindruckt als eine interessante Abkehr von einem typischen Videofilm, den man so immer wieder gesehen hat, früher bei solchen Ausstellungen, wo es alles ganz schnell lief und ganz kurz. Ja, die Idee war, man kommt zu einer, sieht eine filmische Sequenz, sehr schnell, vielleicht 10 oder 15 Minuten, und geht zu einer anderen filmischen Sequenz. Man hatte gedacht, man soll im Kunstraum die Bilder nicht so lange Zeit hinziehen lassen wie in einem filmischen Raum. Ja, im filmischen Raum kann man 2 Stunden zeigen, hier zusammen 5, 10 und 15 Minuten maximal und sehr schnell. Es war absolut klar von Anfang an, dass diese Strategie nicht richtig funktionieren kann. Und jetzt, wenn man sozusagen andere Geschichten sieht, merkt man auch warum. Weil diese eigenartige Erfahrung der Dauer sich nicht einstellt. Ja, man merkt sehr schnell, sozusagen in welchem Rhythmus das nicht funktioniert und verliert sofort das Interesse. Wobei diese extrem verlangsamten Bilder, also extrem stabilisierten, die schweben irgendwie zwischen einem traditionellen Bild und einem filmischen Bild, die erzeugen wirklich so eine innere Unruhe, ein System der Erwartungen und eine Ungewissheit, die diese innere Bewegung eigentlich ist, ja. Zumindest wenn man diese romantische Tradition folgt. das ist ungefähr das, was Deleuze eben will. Ja. Er will statt, er will eine Bewegung. Aber er will keine newtonische, mechanische Bewegung, sondern wird eine romantische Bewegung. Und eine romantische Bewegung, das heißt innere Bewegung oder innere Unruhe, stellt sich ein, nur wenn das Bild auf der einen Seite stabil, auf der anderen Seite ungesichert bleibt. In einer sehr interessanten Form und auch zu erwartenden Form im Grunde, handelt sich hier um eine Neuaufwertung, würde ich sagen, dieser kontemplativen Situation, von der ich eingangs gesprochen habe. Denn ein Mönch, ein Ekstatiker, ein mystischer Betrachter ist seine Sache auch nicht sicher. Er kann auch nicht sagen. Und die ganze sozusagen Dramaturgie einer ekstatischen Vision besteht eben darin, dass man nicht weiß, wann sie fängt und wann sie aufhört. Und dass man sozusagen dass man darauf gespannt ist, auf diese Zeitgrenzen. Dass plötzlich im Grunde diese mystische Visionen, und das sind sozusagen technische Erzeugnisse, mystische Visionen oder Simulakel der mystischen Visionen, das sind diese Simulakel der mystischen Visionen, thematisieren plötzlich nicht die Ruhe innerhalb der Zeitgrenzen, wie es früher war, die Stabilität in einem Fragment des Lebens, sondern sie thematisieren gerade die Unsicherheit dieser Zeitgrenzen. Das heißt, sie thematisieren die Unsicherheit, welches Fragment des Lebens eigentlich stabilisiert werden kann, für wie lange. Und da an diesen Grenzen entsteht eine Spannung, die für Deleuze eine romantische Spannung ist, das ist eine Spannung, die das Ganze interessant macht. Das heißt, wir haben im Grunde eine neue Aufwertung oder eine neue Auflage einer relativ traditionellen kontemplativen Haltung, nur mit einem verlagerten Aufmerksamkeits- oder Schwerpunkt. Man interessiert sich nicht mehr für die Mitte, das heißt für diesen idealen Zustand, den man erreichen will, sondern man interessiert sich für die Grenzen, man interessiert sich für die Positionierung, diese Dauer innerhalb der Lebensbewegung, innerhalb des Lebensflusses. Und macht das sozusagen zur Sache eines angespannten Erwartens und eines Selbsterlebens. Nun, das ist das, was ich heute sagen wollte. Nächste Woche findet die Veranstaltung nicht statt und übernächste Woche werden wir über Bergmann